Ja, ich begrüße auch alle herzlich. Wir haben goldene Konfirmation. Einige unter uns haben das sicher schon an anderen Orten erlebt. Gold ist ja immer ein tolles Material, was ständig an Wert zunimmt. Gold heißt 50 Jahre. In der Bibel hat jede Zahl eine Bedeutung. Die Zahl 50 ist die Zahl der Vereinigung. Ja, an zum Beispiel das Pfingstfest, das noch kommen wird, Pentecoste wird das genannt, das heißt eigentlich nur 50. Da vereinigt sich der auferstandene Jesus mit seiner Gemeinde durch den Heiligen Geist. 50, also ein besonderes Fest. Die Konfirmanden kriegen nachher so einen sehr schönen Spruch geschenkt mit einem Bild. Da sieht man Vögel fliegen und da steht drauf, weise mir Herr deinen Weg. Das ist aus dem Psalm 86, Vers 11. Der Vers geht weiter, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, erhalte mein Herz bei dem einen, dass es deinen Namen fürchte. Ja, Wegweisung. Ich weiß nicht, ob jeder heute Morgen den Weg hierher gut gefunden hat, ob mancher sogar sein Navigationssystem einschalten musste, um zu gucken, wo ist eigentlich diese Kirche hier zu finden. Interessant wäre ja, was würde man denn in so ein Navigationssystem eingeben, wenn es um die Lebensplanung geht? Ja, Ziel, Ewigkeit hin und zurück oder wie sieht das aus? Interessante Frage, wer bestimmt meinen Lebensweg? Sind es meine Eltern, meine Erziehung? Ist das meine Intelligenz und meine Bildung? Ist das das sogenannte Schicksal, das in den Sternen steht? Interessant, ich lernte einen Mann kennen, dessen Freund besitzt eine Zeitung. Er ist Christ, dieser Zeitungsbesitzer. Und dieser Mann, den ich kannte, der sagte ihm, hör mal, als Christ ist das doch schlecht in deiner Zeitung, dass du da ein Horoskop hast. Er sagte, ja, das tut mir auch immer weh, aber bisher habe ich es drin gelassen. Aber wenn du meinst, dann nehme ich es raus. Was meinen Sie, was war die Wirkung? Mit einem Schlag haben 70.000 Leute die Zeitung abbestellt. Die Zeitung war immer noch so wie vorher, nur das Horoskop fehlte, sodass dieser christliche Freund sich dann entschloss, es wieder hineinzusetzen, um diesem wirtschaftlichen Niedergang einen Halt zu gebieten. Also schon interessant, woran Leute glauben. Man sagt ja auch, dass die ganzen Wahrsager von Bonn jetzt nach Berlin umgezogen sind, um dort die Regierung wieder zu beraten. Ja, wie sieht's aus? Was bestimmt meinen Lebensweg oder wer? Die Eltern, die Bildung, das Schicksal oder ist es ein persönlicher Gott? Ein kleines Kind lernt laufen, es hat dann kleinere Wege, später öffnet sich der Horizont. Eigentlich steht uns ja heute die ganze Welt offen, falls das Geld für die ganze Welt reicht, um dahin zu reisen. Es gibt keine Grenzen mehr. Aber es ist immer die Frage, ich habe Nahziele im Leben und Fernziele. Und bei Kindern ist es so, dass sie natürlich mehr Nahziele haben und dabei irgendwas im Auge haben. Hörte ich gerade gestern von jemand hier aus der Gemeinde, der mit einem Enkel unterwegs war und ihm dann irgendwas bezahlte. Und der Verkäufer sagte, da hast du aber einen tollen Opa. Ich sagte, ja, das stimmt, aber zu Hause habe ich noch einen besseren. Das heißt, das Nahziel, etwas zu kriegen, wurde also zu Hause noch besser erfüllt als von diesem Opa. Da sieht man, wie Kinder denken, ganz praktisch und liebevoll oder manchmal auch etwas herausfordernd. Ja, Kinder haben gerne einen Glauben an Gott. Aber wenn man so in die Pubertät kommt, dann zerbricht dieser Glaube. Entweder ist er dann vom Winde verweht oder es bildet sich etwas Neues. Und das ist natürlich immer die entscheidende Frage, was bildet sich Neues? Ich habe einen schlauen Spruch gehört, der sagte, Gott schickt uns zur richtigen Zeit immer die richtigen Leute in den Weg. Gott schickt uns zur richtigen Zeit die richtigen Leute in den Weg. Können Sie mal drüber nachdenken? Kleine Ergänzung, der Teufel schickt seine Leute auch, aber da muss man dann schon unterscheiden. Ja, ich hatte selber einen Konfirmationspfarrer, den ich sehr geachtet habe, der sagte, wenn ihr Zweifel habt an Gott, dann betet doch, dass sich Gott euch zeigt. Und da ich natürlich als Teenager Zweifel an Gott hatte, habe ich das also intensiv und lange gebetet, dass sich Gott mir irgendwie zeigt. Aber es geschah kein Wunder. Aber dann kam der Billy Graham, dieser Prediger nach Frankfurt ins Waldstadion Und ich stamme aus Oberursel im Taunus, da sind viele hingefahren, haben ihn angehört. Er hat dann aufgefordert, nach vorne zu kommen, irgendein Entscheidungsgebet zu beten. Das habe ich dann mitgebetet. Und da bin ich sozusagen geistlich aufgewacht. So wie Sie vielleicht an manchem Morgen, wenn der Wecker klingelt, so, Sie wachen auf, aber bleiben im Bett liegen. Und dann wachen Sie so, weiß ich nicht, eine Stunde oder zwei Stunden später noch einmal auf und stellen fest, eigentlich ist es viel zu spät. Ja, ich bin geistlich wach geworden, aber schon so nach einem Vierteljahr war ich wieder eingeschlafen. Meine Mutter hatte immerhin Vorteile, ich war also mindestens ein Vierteljahr lang freundlich zu ihr. Das gehörte zu diesem Aufwachen dazu, aber dann hat sich alles wieder eingependelt. Ja, dann habe ich Theologie studiert, weil ich aus einer kirchlichen Tradition heraus komme. Ich hatte eine Klassenlehrerin, eine Deutschlehrerin, die mich, nachdem sie meinen Lebenslauf, den man damals noch schreiben musste, gelesen hatte, sie sprach mich an und fragte, haben Sie denn schon mal überlegt, Theologie zu studieren? Sagte ich, habe schon alles überlegt, auch dieses. Wusste es aber nicht, aber sie hat mir dann eine Ermutigung weitergegeben. So habe ich also Theologie studiert, aus sehr unterschiedlichen Motiven heraus. Aber ich denke, Gott hat sie mir in den Weg gestellt, diese Frau. Und ich weiß nicht, wer diesen alten Kirchenvater Augustin kennt, der ja früher auch ein Playboy war, ein Student, der das Geld versoffen hat und mit Mädchen durchbrachte, statt zu studieren. Er dann Kirchenvater wurde, weil er zum Glauben kam, weil seine Mutter für ihn gebetet hatte. Dieser Kirchenvater sagte mal, bei Gott gibt es sowas wie eine vorlaufende Gnade. Das heißt, dass die Weichen irgendwo schon richtig gestellt werden, obwohl man Gott noch gar nicht kennt. Und so würde ich das von meinem Studium sagen. Ich bin sehr dankbar, dass ich das studiert habe, obwohl das eigentliche Kennenlernen Gottes erst im Studium später geschah. Durch Skiläufer, die ich auf einer Freizeit traf, die mit Begeisterung die Bibel lasen. Ich habe sie nur studiert als Vorbereitung für meinen Beruf, persönlich nicht gelesen, wie vielleicht auch manche unter uns, der sie noch so persönlich noch gar nicht ins Blickfeld bekam. Aber dann spürte ich, dass eine Spur, der ich gerne folgen würde, auch über die Skifreizeit hinaus, und habe mich dann einer frommen Studentengruppe angeschlossen, SMD in Heidelberg, und dann dort entdeckt, was mir fehlt. Ich brauche Jesus für mein Herz. Das habe ich ihm dann gesagt. Insofern habe ich also mein Herz in Heidelberg verloren. Das machte aber sehr viel Freude. Und ja, dann hat sich mein Studium verändert, gefestigt. Gott hat mir einen Freund geschenkt im Studium, mit dem ich zusammen diesen Weg gehen konnte in Heidelberg. Und das war sehr hilfreich, gerade auch bei all den intellektuellen Fragen, die so ein Theologiestudium mit sich bringt, zu sehen, da gibt es jemand, der auch Gottes Wort vertraut. Wir haben uns gegenseitig begleitet und gestärkt. Ja, dann merkte ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, dass Gott tatsächlich führt. Das heißt ja, weise mir, Herr, deinen Weg. Da muss ja irgendwas Praktisches dabei rauskommen. Ich merkte, dass Gott führt. Solange jemand Jesus nicht kennt, erlebt er zwar Gott auch, aber er erlebt oft mehr seine Bewahrung, weniger seine direkte Führung, obwohl das auch möglich ist. Bewahrung hat jeder von uns schon erlebt. Die meisten von uns hätten schon x-mal tot sein können, wenn nicht irgendjemand seine Hand darüber gehalten hätte. Sprach man in der Schule darüber und da sagte so ein Mädchen im 8. Schuljahr, ja, da fällt mir auch was ein, meine Mutter hat mir das erzählt. Die stand mit einer Nachbarin und hat sich unterhalten. Ich war im Kinderwagen und stand neben ihr. Und dann fuhr der Kinderwagen plötzlich los, ohne dass sie ihn angeschubst hat, und rollte direkt auf eine belebte Kreuzung zu. Und die Mutter hätte ihn nicht mehr erreicht. Aber direkt vor der Kreuzung ist er umgefallen und da bin ich in ein Blumenbeet gekippt. Gut, das war sicher nicht so schlimm. Schlimmer wäre es gewesen, wenn sie auf die Kreuzung gefahren wäre. Ich denke, solche Bewahrungserlebnisse haben die meisten von uns irgendwo schon gehabt und gespürt, da ist jemand, der weiß, worum es geht. Führung ist aber noch ein Stück mehr, das ist nicht nur Bewahrung, sondern auch Gestaltung. Ja, in meinem Studium merkte ich das dann an ein paar Punkten, so Kleinigkeiten, wo man ja Gott manchmal merkt und spürt, da ist jemand. Vor meinem Examen musste ich noch einen Seminarschein machen in Kirchengeschichte und da gab es eine Aufnahmetest, da musste man nämlich einen lateinischen Text übersetzen und nur wenn man das bestand, konnte man in das Seminar. Ich brauchte aber unbedingt diesen Schein für mein Examen, sonst hätte sich alles um ein Semester verschoben, hatte aber schon mindestens 5 Jahre lang keinerlei Latein mehr betrieben und gelesen. Insofern war mir klar, das war eine Herausforderung. Damals durfte man offiziell noch keine Lexika benutzen, obwohl das natürlich Blödsinn ist, weil es ja darum geht, dass man die Zusammenhänge versteht, nicht nur, dass man alle Worte abgespeichert hat. Gut, insofern fehlten mir viele Wörter und als ich dann die Liste durchging, wer da in das Seminar kommen durfte, war mein Name nicht dabei. Das war mir auch vorher schon klar, aber ich wollte eben nicht so ein kleines Lexikon damit einschmuggeln, um da die fehlenden Wörter aufzupolieren und einzufügen, was leicht möglich gewesen wäre. Und war gespannt, wie Gott führt. Ich ging dann trotzdem in das Seminar, man konnte als Gasthörer dort sein. Und da saß da vorne der Professor, zählte die Häupter seiner Lieben und sagte, es sind 21. Eigentlich wollte ich 25 aufnehmen. Ist vielleicht jemand von den Hörern noch da, der Interesse hätte an diesem Seminar? Sagte ich, ich hätte großes Interesse. Und schon war ich in dem Seminar drin und merkte einfach, Gott hat mich geführt, obwohl ich die Prüfung nicht bestanden habe, aber auch nicht betrogen habe. Ja, dann vor dem Examen, ich habe mein Geld normalerweise als Bauarbeiter verdient, aber da kann man schlecht arbeiten, man muss lernen. Und dann habe ich zu Gott gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, ich kann jetzt nicht arbeiten, ich muss lernen, aber ich brauche Geld. Ja, und da schickte mein Großvater mir einen Scheck, der ungefähr genau so die Summe betraf, die ich brauchte. Mein Großvater hat mir vorher nie Geld geschickt und hinterher nie wieder Geld geschickt. Aber genau an dieser Lage, ich hatte ihm aber nichts gesagt, ich hatte nur gebetet. Und da merkte ich einfach, Gott führt. Ja, könnte man an vielen Beispielen wiederholen. Er hat mich dann in diese SMD-Gruppe hineingeführt als Leiter, obwohl ich gerade dabei war, sie zu verlassen, weil ich sagte, so ein frommer Verein ist auch nur eine Clique. Aber eine Clique sieht gleich anders aus, wenn man selber Verantwortung übernimmt und nicht nur fragt, wer kümmert sich um mich, sondern auch, um wen kümmere ich mich. Ja, interessant, wie Gott führt. Und ich denke an ein Ehepaar, die ich kennenlernte. Sie waren deutsche Entwicklungshelfer in Afrika. Er ist Doktor der Landwirtschaft, ich weiß nicht, wie dieser Titel heißt. Und seine Frau hatte dort einen schlimmen Malariaanfall im Busch. Und sie fuhren nachts mit dem Jeep durch den Dschungel in das nächste Krankenhaus, das war 80 Kilometer entfernt. Das bedeutete viele Stunden Fahrt, auch wenn es nur 80 Kilometer waren. Und sie wussten nicht, ob die Frau noch lebt, bis sie dort ankommen. Und mitten in der Dunkelheit dann so, in der Dunkelheit kann man sich ja immer mehr entfalten noch, als wenn alles hell ist. Da gestand jeder dem anderen, weißt du, ich fange gerade wieder an zu beten. Und dann ging sie noch einen Schritt weiter und sagten, du, ich habe gerade meinen Konfirmationsspruch wieder ausgegraben. Ich weiß sie noch, ich weiß zwar jetzt nicht, was deren Konfirmationsspruch war, aber das sind ja oft bedeutende Sprüche, die man erst später entdeckt, dass sie wirklich stimmen. Und bis sie dort ankamen bei dieser Klinik, waren sie eigentlich schon zum Glauben gekommen an Jesus. Ihr wurde dann geholfen, sie sind später Leiter eines christlichen Personalwerkes geworden, manche kennen das, CFI, Christliche Fachkräfte International. Aber interessant, Gott hat sie auf seine Weise erreicht. Er hat ihnen jetzt keine Person in den Weg gestellt, aber eine Situation. Und sie haben diesen Weg gefunden. Weise mir, Herr, deinen Weg bedeutet nicht nur Situationen zu analysieren, sondern Jesus zu entdecken. Denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir haben ja heute viele Religionen zu Gast in unserem Land. Sie unterscheiden sich von dem christlichen Glauben alle mindestens an der einen Frage der Vergebung. Die Frage, wie werde ich schuldlos in meinem Leben? Sie wissen, dass es in Neapel diesen Müllnotstand gibt, überall liegt der Dreck rum, keiner will ihn haben. Stellen Sie sich vor, hier in Obertshausen gäbe es auch so einen Müllnotstand. Nicht die Plastiktüten, die wir wegwerfen, sondern wenn unvergebene Schuld wäre im Leben von Menschen, und das alles irgendwo sichtbar wäre, rings um die Wohnung und das Haus, dann hätten wir mit Sicherheit einen Müllnotstand unter uns. Und er wird, soweit ich das verstehe, nur durch Jesus geklärt, weil nur durch ihn Vergebung in die Welt gekommen ist. In den meisten anderen Religionen muss man etwas tun, man muss besser werden, um dann in der Rückrunde einen besseren Startplatz zu kriegen. Ja, Pole Position heißt das im Rennsport, jetzt scherzhaft gesagt. Aber ob ich die kriege, weiß keiner. Während Jesus sagt, egal welche Position du hast, ich schenke dir Vergebung. Es gibt einen sehr schönen Vers in 1. Petrus 2, 24. Da heißt es, er hat unsere Sünden an seinem Leib selber an das Holz hinaufgetragen, damit wir von der Sünde loskämen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und an der Stelle wird deutlich, es gibt nicht nur richtige Wege, es gibt ja auch Holzwege, Umwege, Irrwege, Abwege, Sackgassen. Und dafür braucht man Vergebung. Und diese Vergebung kommt nicht durch einen Psychotherapeuten, den ich jetzt ehren möchte in seinem Beruf, aber vergeben kann er nicht, sondern diese Vergebung kommt nur durch Jesus. Er ist der Weg. Ja, das ist also wichtig, ihn kennenzulernen. Er führt persönlich, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Interessante Frage, was ist Wahrheit? Bei dem Prozess Jesu hat ja dann Pilatus diese Frage gestellt, was ist Wahrheit, als Jesus sagte, dass er gekommen sei, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Ja, was ist Wahrheit? Es ist das, was morgen auch noch gilt und was der Wirklichkeit entspricht. Es gibt eine Personenwahrheit und eine Sachwahrheit. Ja, 2 mal 2 ist 4, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber ob die Wahrheit einer Person morgen auch noch gilt, ob zum Beispiel ein Wahlversprechen nach der Wahl auch noch zählt oder die Taktik dann geändert ist, ob eine Regierung, die heute ein Gesetz beschließt, morgen auch noch etwas zu sagen hat oder da schon längst andere Leute das Gesetz kassiert haben und neu gemacht haben, das ist ganz unterschiedlich. Gott ist gestern, heute und morgen immer noch derselbe. Und deshalb gilt sein Wort heute, gestern und morgen. Jesus sagte mal, Himmel und Erde werden vergehen. Das heißt, der Kosmos wird sich auflösen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Meine Frau und ich waren vor 2 Jahren mal ein halbes Jahr in Ecuador und in einer deutschen Auslandsgemeinde. Und da hatte ich eine Konfirmandin, die ich dann auch konfirmiert habe. Und sie hat sich einen sehr schönen Bibelvers ausgesucht für uns, ihre Konfirmation. Psalm 33, Vers 4. Da heißt es, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Tolle Aussage, des Herrn Wort ist wahrhaftig, was er zusagt, hält er gewiss. Der erste Konfirmand hier in Obertshausen, von dem ich merkte, er hat sein Leben Jesus anvertraut, das haben später noch viele andere getan, der hatte ein Losungswort für sein Bankbuch. Damals gab es noch Sparbücher, da brauchte man ein Losungswort, wenn man das Geld abheben wollte. Und der hat sich in seiner Begeisterung für Jesus den Psalm 119, Vers 162 ausgedacht. Da heißt es, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute davonträgt. Stell uns vor, da geht jetzt so ein Teenager zum Bankschalter. Losungswort, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute davonträgt. Ja, das war Begeisterung an Jesus, die übrigens bis heute noch hält, obwohl da inzwischen viele Jahrzehnte dazwischen liegen. Ja, das Wort ist die Wahrheit und es begeistert mich. Es gibt im Deutschen solche Wörter, die Teekessel sind. Ja, der Absatz, der kann am Schuh sein, in der Industrie, auf der Treppe, bei irgendeinem Artikel, den man schreibt, ein Teekessel. Und das Wort Wahrheit im Hebräischen ist auch ein Teekessel. Das heißt Emet und das heißt gleichzeitig auch Treue. Wahrheit und Treue sind dasselbe Wort. Und wenn Sie das Wort Amen sprechen am Ende eines Gebetes, dann heißt das nicht nur so sei es, sondern es hat auch etwas von dieser Emet in sich, von dieser Wahrheit. Ja, ich habe mit jemand gesprochen, der die Wahrheit ist und der jetzt weiß, worum es geht. Ja, schön zu wissen, er führt in die Wahrheit. Interessant natürlich die Frage, wenn Gott mich führt, bin ich dabei aktiv oder passiv? Lasse ich mich führen wie eine Marionette oder schaltet Gott meinen Willen ein? Das ist eine wichtige Frage. In Philipper 2, Vers 13 heißt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und Vollbringen gibt. Ja, erste Hälfte, schaffet, dass ihr selig werdet, das heißt, arbeitet an eurem Glauben. Und die zweite Hälfte, nein, Gott tut es. Er schafft das Wollen und Vollbringen. Aber an der Stelle kann man sagen, Gott schaltet meinen Willen immer ein. Er schaltet ihn nicht aus. Jeder, der in irgendeiner Weise süchtig ist, dessen Willen ist ausgeschaltet. Ja, der ist abhängig, der kann nicht mehr. Gott macht mich nicht abhängig, sondern er schaltet meinen Willen ein und aktiviert mich auf seinem richtigen Weg. Dieser Studienfreund, von dem ich vorhin sprach, der sagte immer, wenn Gott mich führt, geht es für mich darum, dass ich intelligent mitdenke. Intelligent mitdenken, also auch schon überlegen, Wie geht es weiter? Ja, wie Gott dann persönlich führt, ist für jeden verschieden. Aber es ist schön zu wissen, er führt bis ans Ziel. Ja, wir hatten ja auch mal einen Führer. Ich sagte, dass ich während meines Studiums zum Glauben kam, hatte bei einer Baufirma gearbeitet, etwa mit 25 Mitarbeitern, die so Glasbausteine vermauerte, unter anderem auch hier in Obertshausen. Ein paar davon stehen noch, ein paar wurden schon wieder rausgenommen. Ja, dann wollte ich natürlich mal rauskriegen, ob von diesen Mitarbeitern irgendjemand Christ ist. Das interessierte mich. Gut, einige habe ich nicht gefragt, weil ihr Lebensstil dermaßen schwierig war, dass man merkte, das passt nicht. Und bei anderen bin ich irgendwie so ums Eck ins Gespräch eingestiegen. Zuletzt blieb also nur noch einer übrig. Übrigens waren alle 25 hier früher mal in einer Jungschar gewesen, also einem christlichen Jugendkreis gewesen. Kein Gläubiger von ihnen, nur einer, der war mir ein Vorbild, weil er so hilfsbereit war. Den habe ich dann zuletzt gefragt, hör mal, wie ist das mit dir? Jupp. Und da sagte er, er war schon älter als ich, sagte, ich habe einmal an einen Führer geglaubt und das will ich nie wieder tun. Ich gehe zwar jeden Sonntag mit meiner Tochter in die Kirche, weil die konfirmiert wird, ich kann die ja nicht alleine dahin schicken, da muss ich mitgehen, ich höre ganz aufmerksam zu, aber ich bin einmal so enttäuscht worden, ich will nie wieder glauben. Und damit war auch der 25. ausgeschaltet. Aber ich fand es trotzdem interessant, er sagte, ich habe einmal geglaubt. Aber an einen Führer, der eben nur 12 Jahre geführt hat, während Gott als Führer bis in die Ewigkeit weiterleitet. Ja, heute ist modern, über Glauben zu diskutieren, ihn abzulehnen, in Frage zu stellen, zu sagen, ich gehöre nicht zu dem Verein. Das Buch von diesem englischen Biologen Dawkins, der Gotteswahn, steht auf der Bestsellerliste oben an, wo er meint, dass eben Religion immer nur für Gewalt auf der Erde zuständig ist. Da müsste dann mal so die Diakoniestatistiken unseres Landes lesen oder Caritas-Statistiken und mal schauen, wie viele tausend Werke gegründet wurden auf christlichem Basis, wie viele Ehen Frieden bekamen, wie viele Menschen sich vergeben lernten oder Lebenserneuerung erfuhren auf der christlichen Basis. Ja, das hat er scheinbar nicht getan, aber es ist ja nichts Neues. Vor ihm gab es schon Leute wie Feuerbach, der sagte, dieser Philosoph, der Glaube an Gott ist eine Projektion des Menschen an den Himmel und dann glaubt er an seine eigene Projektion. Oder Karl Marx, der sagte, unser Anliegen ist, dass wir aus den Studenten des Jenseits Kandidaten des Diesseits machen. Oder nehmen Sie die 68er-Bewegung, vielleicht gehört ja jemand von uns dazu, anti-autoritär, das heißt natürlich auch anti-Gott, denn er ist ja die höchste Autorität. Alles selber bestimmen, den Weg selber finden. Jeder muss seinen Weg selber finden, war ein Slogan. Ja, während es hier heißt, zeige mir deinen Weg, weise mir deinen Weg. Kennen Sie eine Methode, wie man immer das Schwarze ins Schwarze trifft? Ganz einfach. Sie schießen irgendwo hin und wo der Schuss eingeschlagen ist, malen Sie die Zielscheibe außenrum. So wird bei uns heute gelebt. Die Politik wird bestimmt von Umfrageergebnissen. Ja, Politbarometer, wie viele Leute sind dafür, wie viele sind dagegen. Oh, da müssen wir schnell was tun, damit es wieder steigt. So ist übrigens auch unsere Ethik. Was allgemein anerkannt ist, ist gültig. Ob das Gottes Wille ist, spielt überhaupt keine Rolle. Eine sogenannte relative Ethik. Hauptsache, es geht vorwärts. Das fand ich nett, ich habe mal einen jungen Unternehmer beerdigt, das war nicht nett, aber von der Formulierung her werden Sie es merken. Und hatte ein sehr gutes Gespräch mit seiner Frau, er war tödlich verunglückt und sie sagte, er wollte immer ganz nach oben. Da sagte ich, es ist nur die Frage, wo oben ist, sagt sie, ja, das ist die Frage. Das meinte ich jetzt, war das Wichtige. Ja, wo ist vorne, wo ist oben? Und es ist wichtig, im Strom der Zeit vorwärts zu kommen, aber auch zu bestehen. Die Eltern unter uns erinnern sich noch an die erste Mondlandung. Da war die Kapsel, dieses Raumschiff, schon längst auf dem Mond, aber es stieg niemand aus. Im deutschen Fernsehen war Schweigen, im amerikanischen nicht, sondern da las dieser Astronaut den Schöpfungsbericht vor, auf Englisch. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es wurde bei uns ausgeblendet. Es ist ja in manchen deutschen Medien so, als ob das Wort Gottes irgendwie einem kontaminieren würde, wenn man es in den Mund nimmt. Insofern war da also Schweigen, obwohl da jemand geredet hat. Er hat Gott auch auf dem Mond die Ehre gegeben und hat gesagt, es ist wichtiger, dass Gott seinen Fuß auf die Erde setzte, als dass der Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte, sagte derselbe Astronaut, James Irwin. Ja, interessant. Es heißt hier, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass es deinen Namen fürchte. Fürchte nicht im Sinne von Angst, sondern von Ehrfurcht. Ja, es gibt ein sehr schönes Lied, das kennen Sie vielleicht. Das heißt, er hat die ganze Welt in seiner Hand. Englischer Spiral oder amerikanisch, he's got the whole world in his hands. Wenn das stimmt, dass er die ganze Welt in der Hand hat, hat er auch meine kleine Welt in der Hand. Und dann ist die Frage, wer führt mein Leben? Und da ist dieser Vers sehr schön, er ist ein persönliches Gebet. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass es deinen Namen fürchte. Herr Jesus, du bist dieser Weg, du bist die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Segne jeden von uns, du weißt, in welcher Lage er ist. Danke, dass du persönlich nahe bist, dass du sprichst, dass du führst und segnest.